Guten Morgen. Ja, wie sage ich es jetzt? Ich sage es mal, ich muss mit Ihnen schimpfen, zumindest mit manchen Leuten. Und zwar, wenn man Übungen macht, dann gibt es Übungszettel und die schaut man sich vorher an und macht die Übungen und beteiligt sich dann an den Übungen, die angeboten werden. Ich habe von denen, die die Übung machen, gehört, dass es teilweise Übungen gibt, wo das nicht passiert, wo die Übungszettel nicht vorher gemacht sind und wo sich keiner beteiligt. Und das reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, nur in der Vorlesung zu sein. Sie müssen die Vorlesung mit dem Skript nacharbeiten und Sie müssen in das Lehrbuch dem Warren reinschauen und das nacharbeiten. Das brauchen Sie. Und in der Übung müssen Sie sich beteiligen, indem Sie die Übungszettel vorher machen und dann dort partizipieren. Alles andere macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Beides. Aber alles, was im Skript steht, kann geprüft werden. Und manche Sachen sind Transfer. Manche Sachen sind Transfer. Also müssen die beste Vorbereitung auf eine Klausur ist A, in diese Übungen reinzugehen, die übrigens bewusst von Studenten und nicht von mir gemacht werden, weil eigentlich da die Barriere niedriger sein sollte, dass sie sich beteiligen. Und darum geht es jetzt auch erstmal. Und die zweite Vorbereitungsmöglichkeit ist, ehemalige Klausuren anzuschauen und zu gucken, wie weit bin ich mit den Klausuren. Das empfehle ich Ihnen jetzt schon, sich Klausuren in der Fachschaft zu holen. Ich gebe Ihnen keine Klausuren, müssen Sie verstehen, aber ich habe nichts dagegen, wenn Sie sich die in der Fachschaft organisieren. Ja, aber ich kann jetzt schlecht Ihnen eine Klausur geben, als derjenige, der dann später die Klausur stellt. Aber es macht Sinn, sich die jetzt anzuschauen und zu gucken, das ist so das Niveau, weil zwischen dem, was Sie gerade fragen, da wird in der Vorlesung dies oder jenes gemacht und im Skript steht dies und jenes. Wie wird denn das umgesetzt in Klausurfragen? Wie kann man das denn fragen? Können Sie nicht nur eine, sondern mehrere der letzten Jahre anschauen, kriegen Sie ein gutes Gefühl dafür, wie wir so fragen. Ja, also ich glaube, ich nehme es mal auf, aber die Transferleistung liegt schon zum Teil auch bei Ihnen. Und wie gesagt, Sie müssen sich auch ein Lehrbuch der Organik, wir empfehlen den Warren, den gibt es jetzt auch in Deutsch, wie das auch im Skript steht, empfehle ich Ihnen. Also Sie kommen nicht drum vorbei, nachzuarbeiten. Ist aber gut, dass Sie es sagen. Ja, ist gut. Gibt es weitere Fragen? Okay, dann fange ich jetzt an. Wir hatten das letzte Mal gesprochen über 10 Nukleophile und zwar metallorganische Verbindungen. Und dort Grignard-Verbindungen kennengelernt. So wie Alkyl-Lithium-Verbindungen. Und in beiden Klassen von Verbindungen ist die Metall-Alkyl-Bindung polarisiert so, dass jetzt das Kohlenstoffatom Delta negativ ist und das Metall Delta positiv. Und damit habe ich durch solche Verbindungen ein nukleophiles C-Atom generiert. Wir wollen uns jetzt, diskutieren, wie man Grignard-Verbindungen präpariert. Man geht aus vom Alkylhalogenid und gibt Magnesiumspäne dazu in wasserfreiem Ether. Oder wasserfreiem THF, das ist ein zyklischer Ether. Diese Verbindung heißt Tetrahydrofuran. Und was jetzt dann passiert, ist, dass sich das Magnesium zwischen den Kohlenstoff und das Brom insertiert. Und wenn man dafür einen Mechanismus malen mag, aber das ist jetzt an dem Punkt ein bisschen fraglich, kriegt man so eine Reaktion. Dabei wird formal das Magnesium oxidiert, das heißt, man nennt das eine oxidative Insertion. Wir hatten gesehen, dass man wasserfreien Ether braucht oder Tetrahydrofuran. Und das liegt daran, dass so eine Magnesium-RX-Verbindung ist koordinativ ungesättigt. Sie kennen das Boran aus der Anorganik, das ist auch koordinativ ungesättigt, hat 6 Elektronen, das heißt, es versucht sich zu weitere Elektronenpaare zu koordinieren. Und das Magnesium ist doppelt koordinativ ungesättigt. Und was dann passiert ist, dass eins der freien Elektronenpaare des Ethermoleküls von 2 Ethermolekülen praktisch die Koordinationssphäre des Magnesiums auf 8 Elektronen erhöht. Das sind aber koordinative Bindungen, sind keine kovalenten Bindungen. Aber im Prinzip müssten Sie das aus der Anorganik schon mal, also die Vollchemiker müssten das zumindest mal aus der Anorganik gehört haben. In gleicher Weise gibt es Organolithium-Verbindungen. Zum Beispiel, was da passiert ist, man nehme Cyclohexanon. 1, 2, 3, 4. Das ist das N-Butyllithium. Das kürzt man auch ab mit N-Butyllithium, N-Buli. Wir haben hier wieder eine polarisierte Wir haben eine polarisierte, danke für die Frage oder danke für den Hinweis. Wir haben wieder eine polarisierte Bindung, sodass der Kohlenstoff partiell negativ ist. Die Organolithium-Verbindung ist reaktiver als die Grignard-Verbindung, weil Lithium metallischer ist als Magnesium. Ist klar, dann heißt die Organolithium-Verbindung muss reaktiver sein. Und die Verbindung greift hier an. Ich erhalte das Alkoholat, das nach saurer Aufarbeitung ebenfalls ein Alkohol ergibt. Präparation der Organolithium-Verbindungen. Man nehme zum Beispiel Methylchlorid, metallisches Lithium in wasserfreiem Ether und erhält Methyllithium plus Lithiumchlorid. Gibt es dazu Fragen? Basizität und Nukleophilie. Wir hatten das schon mal, ich wiederhole es. Ein Nukleophil ist dadurch charakterisiert, dass es ein freies Elektronenpaar hat. Eine Brønstedt-Base ist beschrieben, dass es ein freies Elektronenpaar hat. Jedes Nukleophil ist auch Base und andersrum. So ein Exkurs, Klausur versus mündliche Prüfung. In der Klausur kriegen Sie eine Aufgabe und da muss Ihnen auffallen, dass das Grignard dort schlecht als nukleophil reagieren kann, weil es zum Beispiel Wasser, eine starke Säure Wasser oder Essig da ist. Und das entweder fällt Ihnen das auf oder nicht. Da kann man aber nicht helfen, weil wir können Ihnen ja keine Tipps in der Klausur geben. In der mündlichen Prüfung, wenn Sie diese wechselseitige Reaktivitätsbeziehung, nämlich dass jede Base ein Nukleophil ist und jedes Nukleophil eine Base ist, nicht sofort sehen in der Aufgabe, kriegen Sie in jeder mündlichen Prüfung die Frage, naja, welche Reaktivität kommt denn noch gleichzeitig mit Nukleophilie? Und damit haben Sie eine Hilfe. Deshalb sind mündliche Prüfungen eigentlich besser und die wirklich zählen, viele davon sind auch mündliche Prüfungen. Gut, jedes Nukleophil ist auch eine Base und jede Base ist auch ein Nukleophil. Und hier gibt es einen weiteren Anwendungsbereich von metallorganischen Verbindungen, nämlich die Reaktion von metallorganischen Verbindungen mit Alkinen. Sie nehmen das Propin und geben dort drauf Ethylmagnesiumbromid. Und es entsteht Methylpropin, Methyldreifachbindung Magnesiumbromid plus Ethan. Das heißt, das hier ist die Säure . Das hier ist die Base . Sie haben eine Säure-Base-Reaktion. Das heißt, man kann eine Dreifachbindung durch Umsetzung mit einer Grignard-Verbindung selbst in eine Grignard-Verbindung überführen und frei wird der Alkylrest der Grignard-Verbindung. Ethan entweicht und dadurch wird es auf die rechte Seite gezogen. Ich möchte mit Ihnen jetzt so etwas wie ein Gedankenexperiment machen. Das ist jetzt ein bisschen länger und lade Sie ein, da müssen Sie jetzt weniger schreiben, lade Sie ein, da mitzumachen. Wir hatten das letzte Mal eine Reihe von Verbindungen angemalt, mit denen Grignard-Verbindungen reagieren. Da war Formaldehyd, Aldehyd, Keton, ein Ester, CO2, aber keine Säure. Und jetzt wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn ich einen Ester mit einer Grignard-Verbindung reagieren lasse. Carbonylkohlenstoff des Esters ist das Elektrophil und diese Bindung hier ist die nukleophile Stelle. Das heißt, es kommt zum Angriff, Elektronenabfluss. Wir erhalten dieses Ester-Alkoholat. Und jetzt habe ich hier eine Elektronenquelle. Das kann ich überhaupt nicht isolieren. Und jetzt wird die bessere Abgangsgruppe OR eliminiert. Ich erhalte ein Keton plus Bromid minus Magnesium 2 plus. Jetzt schreibe ich es mal so auf: OED oder OR minus. Das heißt, im ersten Schritt der Addition einer Grignard-Verbindung an einen Ester entsteht eine Verbindung, ein Keton, das ebenfalls mit einem Grignard reagieren kann. Das heißt, ich kann jetzt ein zweites Molekül Grignard hier dazu schreiben. Nukleophil greift elektrophile Stelle an, Elektronenabfluss. Ich halte einen tertiären Alkohol. Das heißt, zwei äquivalente Grignard-Verbindungen reagieren mit Ester zu tertiärem Alkohol. Können Sie das noch lesen? Ist okay oben? Gut, soweit, so gut. Das ist noch nicht so spannend. Das Spannende ist, was passiert, wenn wir ein Äquivalent Grignard auf einen Ester draufgeben. Und das ist das Gedankenexperiment, was ich mit Ihnen jetzt durchführen will. Dazu erzähle ich Ihnen ganz kurz, wie eine Grignard-Reaktion präparativ tatsächlich abläuft. Und in dem Gedankenexperiment ist es ein Gedankenexperiment, können wir kleine Dinge ändern, die man im Labor gar nicht so machen könnte. Also, man nehme einen Kolben, fülle ihn mit Ether als Lösungsmittel, wasserfrei, haben wir gehabt, und gebe Magnesiumspäne dazu. Diese Magnesiumspäne, die können oberflächenoxidiert sein. Das heißt, Sauerstoff der Luft kann die Oberfläche des Magnesiums anoxidieren. Dann haben Sie an der Oberfläche nicht mehr Magnesium, sondern Magnesiumoxid. Und Magnesiumoxid reagiert natürlich nicht mit einer organischen Verbindung. Das ist im Prinzip ein toter Hund. Das heißt, was Sie dann machen müssen, ist, dass Sie zum Teil, dass Sie die Magnesiumspäne mit Jod animpfen. Das Jod greift das Magnesiumoxid an und praktisch setzt freies metallisches Magnesium an der Oberfläche frei. Wie dem auch sei. Jetzt haben Sie einen haben Sie hier einen Drei-Wege-Hahn. Ein Drei-Wege, wie heißt das, Drei-Wege? Oder ein Dreihalskolben, genau, ja. Ah, machen wir so, Dreihalskolben, genau, danke. Und hier haben Sie ein Thermometer drin. Hier haben Sie einen Rückflusskühler. Den den brauchen Sie wirklich, weil wenn Sie, eine Sekunde, den Rückflusskühler brauchen Sie wirklich. Und hier haben Sie einen Tropftrichter. Und in diesen Tropftrichter tun Sie erstmal die Verbindung RBR, die dann zur Grignard-Verbindung umgesetzt werden soll. Und dann tropfen Sie langsam zu und dann geht die Reaktion erstmal schleppend. Man sagt, der Grignard springt nicht an. Das liegt daran, dass diese Magnesiumspäne deaktiviert sind und es braucht eine gewisse Zeit, bis das Zeug losläuft. Und wenn Sie dann zu viel von diesem R-BR dazu getropft haben und der Grignard springt an, dann fängt der Äther heftig an zu sieden und der eine oder andere Grignard, der ist bis hier oben hingesiedet. Also in seinen Händen, in meinen Händen. Das heißt, das ist eine etwas kitzlige Reaktion, müssen Sie aufpassen. Müssen Geduld haben. Aber dann haben Sie auf alle Fälle hier unten, nachdem Sie das zugetropft haben, haben Sie R-Magnesiumbromid nach erstem Zutropfen. Jetzt wechseln Sie entweder, wie nennt man das Teil? Diesen Tropftrichter, oder Sie füllen in den gleichen Tropftrichter Ihren Ester. Und dann tropfen Sie den Ester zum Grignard dazu. Also das heißt, es gibt ein zweites Zutropfen. Das mache ich jetzt rot. Zweites Zutropfen. Geben Sie den Ester dazu. Und dann reagiert das Grignard-Reagenz mit dem Ester. Ich male den Ester also hier hin. Und Sie erhalten nach dem gerade eben Gesagten, erhalten Sie potenziell den tertiären Alkohol. Dann ist die Reaktion beendet und dann überführen Sie den Inhalt des Dreihalskolbens, stopfen hier drauf, hier raus lassen Sie es abfließen. Überführen das Ganze in einen Scheidetrichter. Da kommt hier zunächst die ätherische Phase rein. Und dann geben Sie langsam sowas wie Natriumhydrogencarbonat-Lösung dazu. Und im Scheidetrichter neutralisieren Sie also. Das ist der Schritt, den man schreibt, H plus H2O, neutralisieren Sie Ihren tertiären Alkohol. Sodass Sie dann tatsächlich OH haben. So läuft das ab. Auch hier, wenn Sie das nicht, das Wasser, das Sie einfüllen, ist schwerer als der Äther. Wässrige Phase ist unten. Wenn Sie da nicht vorsichtig sind, dann geht Ihnen und Sie den Scheidetrichter zu heftig schütteln. Dann haben Sie Äther, der bei 35 Grad siedet. Und das heißt, Ihnen kann, das kann so viel Druck entwickeln, dass Ihnen der Stopfen oben auf dem Scheidetrichter aus der Hand fällt. Und dann haben Sie Ihr ganzes Produkt auf der Laborbank. Also auch da ist dann wieder Vorsicht geboten. So läuft so eine Reaktion ab. Und jetzt machen wir unser Gedankenexperiment. Und bei dem Gedankenexperiment lernt man interessante Sachen bezüglich Reaktivität. Deshalb machen wir das. Jetzt können Sie erstmal reden, ich putze die Tafel. Wir stellen uns mal vor, wir haben 100 Teile Ester. Also 100 Moleküle Ester. Wir stellen uns vor, dass wir die in der Vorlage haben, im Dreihalskolben. Und dass wir jetzt molekülweise ein Molekül nach dem anderen der Grignard-Verbindung zutropfen könnten. Ja? Also wir haben Ester in der Vorlage und tropfen jetzt die Grignard-Verbindung zu. Das ist genau umgekehrt, als man es tatsächlich im Experiment macht, aber im Gedankenexperiment können wir uns das vorstellen. Wenn ich gleich viel Moleküle Ester wie Grignard zusammentue, dann habe ich ein Äquivalent Grignard, das ich reagieren lasse. Das ist die Definition von einem Äquivalent. Das heißt, ich habe nicht zwei Äquivalente Grignard, sondern ich habe ein Äquivalent Grignard-Verbindung. So, und jetzt tropfe ich ein Molekül Grignard auf die 100 Moleküle Ester. Da entsteht im ersten Schritt das Keton, dann habe ich ein Teil Keton. Es bleibt 99 Teile Ester und ich habe als Nebenprodukt Br Magnesium OR. Ja, soweit. Jetzt, die 99 schreibe ich auch jetzt hier hin. Jetzt addiere ich das zweite Molekül Grignard. Und die Frage des Gedankenexperiments ist, was passiert? Womit reagiert der Grignard? Und die Antworten könnten sein mit dem Ester oder mit dem Keton. Und wovon hängt das ab? Da gibt es zwei Kriterien, wovon das abhängt. Das eine Kriterium ist Konzentration. Das zweite Kriterium ist Reaktivität. Also, die Faktoren sind Frage, Wovon hängt das ab? Konzentration. Und Reaktivität. Nach der Konzentration habe ich 99 Teile Ester und ein Teil Keton. Das heißt, nach der Konzentration müsste es mit dem Ester reagieren. Nach der Reaktivität, was ist reaktiver, Ester oder Keton? Hatten wir gehabt, ich sage es nochmal, ist aber wichtig, ist wirklich wichtig, dass Sie es lernen. Typischerweise 50% der Leute kriegen es nicht hin. Bei Ihnen ist anders, bei Ihnen wissen es 100%. Der Ester hat einen Plus-M-Effekt. Zusätzlich zu dem induktiven Minus-I-Effekt. Der Plus-M-Effekt ist stärker als der Minus-I-Effekt. Das heißt, das Keton ist reaktiver als wie? Als der Ester. Das heißt, nach Reaktivität müsste das Keton weiter reagieren. Jetzt ist die Frage, was passiert? Kriege ich eine Mischung? Kriege ich rein, dass der Ester reagiert? Kriege ich rein, dass das Keton reagiert? Das kann ich dann experimentell prüfen. Wenn die Konzentration wichtig ist, oder ich sage mal so, wenn die Reaktivität wichtig ist, wenn die Reaktivität das Einzige ist, was zählt, dann kriege ich, nachdem ich 900 Teile Krinya zuaddiert habe, 50 Teile tertiären Alkohol. Das heißt, das kann ich hier klar machen, wenn dieses Teil reagiert mit Krinya, dann erhalte ich tertiären Alkohol. Wenn der Ester reagiert, weil er höher konzentriert ist, dann kriege ich ein weiteres Molekül Keton. Wenn das Keton reaktiver ist, dann brauche ich vom Ester bis zum Keton zwei äquivalente Krinya. Ich habe aber nur ein Äquivalent. Das heißt, ich kriege ein halbes Äquivalent tertiären Alkohol. Wenn erstmal der Ester abreagiert, bis er komplett abreagiert ist, dann kriege ich ein Äquivalent Keton. Das, was ich jetzt mache, bis hierhin gemacht habe, ist die Analyse einer Reaktion und ich mache eine Vorhersage. Die Vorhersage, wenn die Konzentration zählt, dann kriege ich ein Äquivalent Keton. Das ist meine Vorhersage. Und wenn die Reaktivität überwiegt, dann kriege ich ein halbes Äquivalent tertiären Alkohol. Ich nehme sie gleich dran, ich mache es jetzt gerade noch zu Ende. Diese Vorhersage kann ich überprüfen, experimentell. Und wenn ich das mache, sehe ich, dass ich ein halbes Äquivalent tertiären Alkohol bekomme. Das heißt, das ist, was mir das Experiment sagt. Okay? Das ist also aufgedröselt die Frage, was ist reaktiver? Ein Ester oder ein Keton? Kann man prüfen im Rahmen einer Grignard-Reaktion. Und jetzt kann ich sagen, wenn ich tatsächlich ein halbes Äquivalent tertiären Alkohol kriege, dann muss das Keton mindestens 99 Mal so reaktiv sein wie der Ester, um an diesem Punkt den Konzentrationsgradienten zu überwinden. Ja. Naja, also zunächst erstmal, was ist denn eine Annahme, die ich Ihnen sage, aber die wir ja erst experimentell beweisen müssen? Die Annahme ist, dass Ester oder was ist reaktiver? Dazu ist gut, dass Sie das sagen. Was ist zuerst? Ist zuerst der Plus-M-Effekt oder ist erst das Experiment? Es ist erst das Experiment. Ich mache so ein Experiment und stelle dann fest, dass ich 0,5 Äquivalent tertiären Alkohol bekomme. Das ist mein experimentelles Ergebnis. Und wenn das so ist, dann muss der Ester weniger reaktiv sein als das Keton. Damit habe ich noch keine Erklärung gegeben, sondern ich habe einfach das experimentelle Ergebnis umgesetzt in die Konsequenz, dass das weniger reaktiv ist als das. Und jetzt versuche ich zu erklären, weshalb der Ester weniger reaktiv ist. Und das ist der Plus-M-Effekt. Und dann versuche ich, ob ich sowas nochmal finde. Aromatische, elektrophile Substitution, nicht Addition, Substitution am Aromaten. Sehe ich den gleichen Effekt, Otto- und Paradirigierend. Ja, aber das Wichtige ist der Plus-M-Effekt ist Schall und Rauch, wenn er nicht durchs Experiment bestätigt wird. Okay? Aber das war die Annahme. Und tatsächlich, wenn die Reaktion weiterläuft, dann baue ich immer mehr vom Überschussester relativ zum Keton ab. Das heißt, in einem späteren Schritt der Reaktion müsste das Keton gar nicht mehr so viel mehr reaktiv sein, weil es dann aufgebaut wird. Ja, aber die Reaktivität ist eine. Die hängt ja nicht vom Ablauf der Reaktion ab. Richtig. Also ich sollte die Frage auch für die Leute, die das auf dem Video sehen, hallo. Nochmal wiederholen. Also die Frage war, stimmt das mit dem halben Äquivalent? Das passiert dann, wenn wir ein Äquivalent Grignard dazugeben. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn wir zwei Äquivalent Grignard dazugeben, dann kriegen wir auf alle Fälle den Alkohol, und zwar ein Äquivalent Alkohol. Aber damit lösen wir keine Frage. Damit haben wir tertiären Alkohol produziert. Auch gut. Aber die Frage ist mit einem Äquivalent. Genau. Gibt es weitere Fragen? Also, sehr schöne Frage. Sehr schöne Frage. Ich nehme die auf, ich wische die Tafel und nehme die dann nochmal auf. Das ist jetzt eine Reinform von Reaktivität. Sie werden sicher Mischformen haben, ne? Aber man kann das trotzdem nochmal besprechen. dieses während ich wische, das vorbereite, sage ich nur, dieses Gedankenexperiment, wie ich das nenne, habe ich mir mal ausgedacht, um irgendwie handgreiflich zu machen, um handgreiflich zu machen, wie man Reaktivität erklären kann. Das gibt es nicht im Skript. Und das heißt, das hören nur diejenigen, die halt wirklich hier anwesend sind oder jetzt halt gegebenenfalls das Video anschauen. Aber das habe ich jetzt nicht ins Skript, auch absichtlich nicht ins Skript aufgenommen, weil manche Sachen sollen halt auch die mitkriegen, die halt dann in der Vorlesung sind. Die Frage Ihrer Kommilitonin will ich nochmal aufgreifen. Und zwar an dem, was wir schon mal gemacht haben. Elektrophile Substitution von Anisol mit Brom. Im Englischen schreibt man, also im Deutschen schreibt man äquivalent, im Englischen schreibt man äquivalent, jetzt schreibe ich es Englisch äquivalent. Wenn ich ein Äquivalent Brom an Anisol zu Anisol gebe, kriege ich ein Gemisch der Ortho- und Para- substituierten Bromanisole. Wenn ich ein zweites Äquivalent dann drauf gebe, kriege ich ein Gemisch der Ortho-Ortho-Strich und Ortho-Para die substituierten Anisole. Und wenn ich ein drittes Äquivalent Brom dazugebe, kriege ich 2,4,6 Tribrom Anisol. Und zwar sauber. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil Anisol ist reaktiver als Monobrom-Anisol, also die Reaktivität, ich sollte es vielleicht so machen, die Reaktivität von Anisol ist größer als von Monobrom-Anisol. Mache ich gleich. Ist reaktiver als Dibrom-Anisol. Reaktiver als Tribrom-Anisol. Dieser Pfeil, den ich dort male, das ist ein Pfeil, das irgendwo an den fünf Positionen das Brom hängt, aber ich spezifiziere das jetzt nicht. Und das mache ich deshalb nicht, weil ich dann darauf verzichten kann, ob ich jetzt Ortho- oder Paramonobrom-Anisol habe. Das heißt, das ist eine Summe aus irgendeinem Gemisch zwischen Ortho und Para. Das heißt, die Reaktivität nimmt von rechts nach links zu. Das heißt, Ihre Frage, das erste Produkt ist am reaktivsten. Wenn ich dann ein Äquivalent draufgebe, kriege ich genau eine Addition des Proms. Kann ich also anhalten, die Reaktion. Dann muss ich nochmal Brom da drauf geben und kriege zwei Brom-Additionen, Substitutionen. Dann muss ich nochmal Brom drauf kriegen, kriege drei Brom-Substitutionen. Das heißt, ich kann eine Reaktion sauber fahren, wenn das Edukt am reaktivsten ist und die Folgeprodukte weniger reaktiv werden. Wenn das jetzt andersrum wäre, wenn Monopromanisol reaktiver wäre als wie Anisol, dann würde ich sofort mit dem ersten Äquivalent Brom hier weiter nach rechts gehen. Das heißt, wenn Edukt reaktiver als Produkt 1, als Produkt 2, als Produkt 3 ist, dann kann ich die Reaktion sauber titrieren. Ich kann also durch Zugabe von Äquivalenten Produkt 1 herstellen, Produkt 2 herstellen, Produkt 3 herstellen. Wenn demgegenüber es so ist, dass P1 reaktiver als E ist und P2 reaktiver als P1 und P3 reaktiver als P2, wenn es also genau andersrum ist, dann kann ich eigentlich nur P3 herstellen und P1 und P2 kann ich immer nur im Gemisch herstellen. Ist das klar? Ich glaube, es ist eigentlich einleuchtend. Also wenn P1 reaktiver ist als E, dann wird das erste Molekül P1 durch Zugabe von Reagenz, hier mache ich Reagenz noch hin, das war jetzt in unserem Fall das Brom oder der Grignard. Wenn P1 reaktiver als E ist, dann ist die zweite Zugabe von Reagenz, wird P1 bevorzugt reagieren und nicht mehr E. Das heißt, P1 reagiert hier weiter ab. Dann kann ich es aber nicht mehr herstellen, nicht mehr isolieren. Und das war der Fall des Grignards. Also der zweite Fall ist der, den wir im Grignard gemacht haben. Und bei Ihnen, jetzt gibt es Mischformen davon natürlich. Ja, denn nach wie vor ist es ja so, dass hier beim zweiten Tropfen Reagenz auf die Mischung von E und P1 ich E im riesenfachen Überschuss habe über P1. Das heißt, selbst wenn E weniger reaktiv ist, ist es mal eher stärker konzentriert. Das heißt, E will lieber abreagieren. Aber in so einer Reaktion kann ich maximal so irgendwas wie 50-50 bekommen, wenn P1 reaktiver ist. Klar? Gut, das sind, und das macht dann mal Sinn, wenn Sie eine neue Reaktion entwickeln wollen, macht das Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn überhaupt so eine Reaktion laufen lassen? Gibt es dazu weitere Fragen? Übrigens, so Zeug, was wir diskutieren, finden Sie selten in dieser Art und Weise in einem Lehrbuch. Ja? Das ist so zu Nachdenken über, wie läuft Reaktion ab. Erschließt sich erst so in so einer Diskussion. Und tatsächlich spannend wird das nicht jetzt im Hörsaal, theoretisch, sondern wenn Sie tatsächlich eine Reaktion haben, die Sie irgendwie optimieren wollen. Und Sie arbeiten da jetzt schon ein halbes Jahr dran und Sie machen sich dann mal Gedanken, was passiert jetzt eigentlich in dieser Reaktion. Dann wird das so richtig spannend. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Verbindung, wichtigen, zu einer weiteren Reaktion, das ist die Wittig-Reaktion. Das ist dann jetzt 8. Vorlesungsstunde, Seite 89 im Skript. Also, wenn ich einen Kohlenstoff nukleophil machen will, dann habe ich irgendwie einen Bindungspartner B, dessen Elektronegativität geringer ist als die Elektronegativität des Kohlenstoffs. Das heißt, um den Kohlenstoff nukleophil zu machen, muss die Elektronegativität des Ich mache hier Atom, sonst denkt jeder, ich würde Bohr schreiben. Da muss die Elektronegativität des Atoms, das da an den Kohlenstoff gebunden ist, kleiner sein als die Elektronegativität des Kohlenstoffs. Und dann kriege ich eine polarisierte Bindung, bei der der Kohlenstoff negativ polarisiert ist. Und wenn ich ins Periodensystem, was wir hier leider nicht haben, schaue, dann sind alle Elemente, die links vom Kohlenstoff sind, haben eine geringere Elektronegativität. Die Elemente, die in der gleichen Periode stehen und rechts vom Kohlenstoff stehen, haben alle eine höhere Elektronegativität. Stickstoff, Sauerstoff, Fluor. Aber wenn ich in die dritte Periode gehe, dann habe ich gewisse Elemente wie den Phosphor und den Schwefel, Schwefel nicht mehr, aber Phosphor. Phosphor hat eine geringere Elektronegativität als der Kohlenstoff. Das heißt, um einen nukleophilen Kohlenstoff zu machen, vielleicht gelingt es mir ja, eine Phosphor-Kohlenstoff-Bindung herzustellen. Und dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich so eine Phosphor-Kohlenstoff Verbindung hergestellt habe, also eine Organophosphorverbindung, wenn ich die hergestellt habe, gucke ich mal, was passiert, wenn ich das auf dem Carbonyl drauf tue. Vielleicht reagiert es ja. Diese oder ähnliche Gedanken hatte der Herr Wittig in Heidelberg und haben ihn zum Nobelpreis geführt. Und mich haben sie dazu geführt, ich habe da mal einen Vortrag in Heidelberg gehalten, im Organischen Institut. Und dann gibt es vor dem Vortrag einen Kaffee oder Tee trinken mit so ein bisschen Plätzchen. Und da gibt es einen Raum und da steht der Stuhl. Und auf diesem Stuhl hat Herr Wittig gesessen. Und wenn man Vortragender ist, dann darf man sich auf den Stuhl setzen, auf dem Herr Wittig gesessen hat. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, sie lacht. Also. Man Man stellt jetzt erstmal einen Wittig-Reagenz hin, her. Man gucke, ob man eine Organophosphor-Verbindung herstellen kann. Und dazu nehme ich Cyclopentylbromid, also Bromcyclopentan, und addiere Triphenylphosphin, also eine Phosphorverbindung mit drei Phenylresten. Und was dann passiert ist, gibt es Probleme, Fragen, Wünsche? Was gibt's? Neben dem C. NOF. Also, Triphenylphosphin reagiert mit Cyclopentanbromid. Zu einem Phosphoniumsalz. Phosphoniumsalz. Phosphoniumsalz ist genau wie Ammonium. Das ist das Ammonium. Das ist das Phosphonium, also ein Phosphoniumsalz. Und wenn man jetzt die Base N-Butyllithium, wie hatten Sie gerade, nimmt, dann erhält man diese Verbindung. Plus Lithiumbromid plus N-Butan, gasförmig entweicht. Und diese Verbindung, Doppelbindung, hat eine Bindung, die ist polarisiert und kann mesomer auch wie folgt gemalt werden. Also getrennte Ladung und die obere Form, die nennt man das Ylen. Und die untere Form nennt man das Ylid, die Ylid-Form. Ylenform und die Ylid-Form. Okay? Das ist das Wittig-Reagenz. Und in der Wittig-Reaktion reagiert jetzt ein Wittig-Reagenz mit einer Carbonylverbindung. Also zum Beispiel Cyclohexanon reagiert mit dieser Verbindung, bildet intermediär einen Vierring. Das ist ein Oxaphosphetan. So heißt das Teil. Und dann kollabiert der Ring. Es bildet sich eine Doppelbindung aus und Triphenylphosphoroxid. Das Ganze passiert mit 86% Ausbeute. Und was wir jetzt anfangen, und dann hören wir heute auf, weil danach gibt es nochmal eine sehr intensive Diskussion. Das wird vielleicht jetzt ein bisschen viel, zumindest ich habe eine gewisse Müdigkeit heute. Vor 4 Jahren, ja, waren wir im Viertelfinale und dann saßen nachher in der Vorlesung alle Leute und hatten noch Fähnchen oder T-Shirts oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob unser fehlender Enthusiasmus nicht auf unsere Buben dort drüben irgendwie auch sich negativ auswirkt. Also, in einer Wittig-Reaktion erzeugen wir aus einer Carbonylverbindung und einem Wittig-Reagenz eine Doppelbindung, CC-Doppelbindung. Und eine CC-Doppelbindung CC-Doppelbindung kann entweder E sein, E-konfiguriert oder Z-konfiguriert sein. Doppelbindung, die Konfiguration an Doppelbindungen wird mit E oder Z benannt und nicht mit Trans oder Cis. Und wenn Ihnen Ihre Biochemie oder sonst irgendjemand Trans oder Cis sagt, dann mag er es sagen, aber es ist falsch. Es ist E wie entgegen und Z wie zusammen. Diese Verbindungen diesen Typs haben die gleiche Summenformel. Das sind also keine konstitutionsisomeren Verbindungen, sondern es sind Stereoisomere. Die beiden Verbindungen verhalten sich auch nicht wie Bild und Spiegelbild, sie sind durch keine Spiegeloperation ineinander überführbar. Also ist eine Z konfigurierte Bindung relativ zu einer e-konfigurierten Verbindung diastereomer. Das heißt, E und Z Stereoisomere sind diastereomere. Und wenn jetzt in der Wittig-Reaktion eine Doppelbindung hergestellt wird, dann kann halt entweder eine E- oder eine Z-Doppelbindung entstehen. Wir wollen das mal für ein ganz bekanntes Molekül, das Ihnen im Grundpraktikum auch sehr sicher über den Weg laufen wird. Diese Verbindung, das ist die Zimtsäure Ethylester. Hat eine E-konfigurierte Doppelbindung. Und wenn wir jetzt mit einer Wittig-Reaktion eine Doppelbindung machen können, diese Doppelbindung, wir sehen also im Molekül, dessen Synthese uns interessiert, dass da eine Doppelbindung ist, dann muss bei Ihnen rattern irgendwann. Doppelbindungen kann man zum Beispiel über eine Wittig-Reaktion machen. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich jetzt diesen Weg rückgängig machen. Ich gehe hier von der Doppelbindung aus, das ist hier die Doppelbindung. Und diese Doppelbindung habe ich hergestellt aus diesen beiden Ingredienzen, blauen Doppelbindungen. Und das gelbe C-Atom ist jetzt hier. Und das pinkfarbene C-Atom oder Lila oder was das ist, das ist hier. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach übertrage, dann ist zum Beispiel das lilafarbene Kohlenstoff könnte hier sein. Und das gelbfarbene Kohlenstoffatom könnte hier sein. Ich einfach übertragen. Das heißt, wenn das stimmt, müsste ich in einer Retrosynthese, also in der gedanklichen Umkehrung der Synthese, müsste mein Zimtsäure-Ethylester herstellbar sein aus. Ja, jetzt nochmal gucken. Da, wo das lilafarbene Kohlenstoff im Produkt ist, da hing im Edukt ein Sauerstoff dran. Also müsste das eigentlich hieraus herstellbar sein. Und hier habe ich das gelbe C, hier habe ich das gelbe C. Das gelbe C, das hing mit einer Doppelbindung an PPH3. Also müsste das zweite Edukt herstellbar sein aus gelbes C Das müssten eigentlich die Edukte der Wittig-Reaktion sein. Und das sind genau die Edukte der Wittig-Reaktion im Praktikum, wenn Sie Zimtsäureethylester herstellen sollen im Praktikum. Und jetzt, wie habe ich dieses Wittig-Reagenz hergestellt? Das habe ich hergestellt, aus Alpha-Prom-Essigsäure-Ethylester, Triphenylphosphin und Deprotonierung des Phosphoniumsalzes mit Base. Okay? Gibt es dazu Fragen? Wir haben jetzt nur einfach Buch gehalten. Bitte? Da steht eine Base. Das war die Base Butyllithium, die man zur Deprotonierung des Phosphoniumsalzes brauchte. Okay? Weitere Fragen? Jetzt stellte sich für den Herrn Wittig die große Frage: Kriege ich es hin, selektiv E oder Z-konfigurierte Doppelbindungen herzustellen? Und darauf hat er eine Antwort gewusst, herausgefunden. Experimentell herausgefunden. Und das ist jetzt das Letzte, was wir heute machen. Es gibt stabilisierte Ylide und nicht stabilisierte Ylide. Und bis zum Freitag nehmen wir hin, dass A, die Struktur von stabilisierten Yliden ausschaut wie folgt, dass es zu dem an dem nukleophilen C eine weitere Carbonylgruppe gibt. Und das führt dazu, dass im stabilisierten Ylid das freie Elektronenpaar sich hier stabilisieren kann, nämlich verteilen kann auch auf den Carbonyl-Sauerstoff. Das stabilisiert das Ylid. Und stabilisierte Ylide geben E-konfigurierte Doppelbindungen. Und nicht stabilisierte Ylide, wie zum Beispiel ein nicht stabilisiertes Doppelbind, Ylit, das gibt Z-konfigurierte Doppelbindungen. Weshalb das so ist, das geht in den tiefen Mechanismus der Wittig-Reaktion und den besprechen wir am Freitag. Und dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit heute.